SWR 2.
Gentechnisch veränderte Pflanzen stoßen auf große Skepsis. Ob zu Recht oder Unrecht hat das nationale Forschungsprogramm NFP 59 während 4 Jahren untersucht. Nun liegt der Schlussbericht auf dem Tisch. Keine Risiken, kaum Nutzen. Das ist das Fazit der Forschung. Was das für die Schweiz bedeutet, darüber diskutieren nun Dirk Dobbelare vom NFP 59, Maya Graf, grüne Nationalrätin und Präsidentin der gentech-kritischen Organisation SAG und der Psychologe Michael Siegrist von der ETH Zürich. Das Gespräch leitet Odette Frey.
Dirk Dobbelare, Sie sind der Präsident der Leitungsgruppe des NFP 59, des Forschungsprogramms. Jetzt wurde der Schlussbericht vorgestellt. Sprechen wir erst einmal über die Risiken, die das NFP 59 untersucht hat, die Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen, die Umweltrisiken speziell, greifen wir die als erstes heraus. Was hat das NFP 59 dazu herausgefunden?
Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Risiken, die von gentechnisch veränderten Pflanzen ausgehen, wenn überhaupt, sehr gering sind und dass sie sich von konventionell gezüchteten Pflanzen überhaupt nicht unterscheiden. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich rede hier jetzt eigentlich über die gentechnisch veränderten Pflanzen, die kommerziell zur Verfügung stehen. Wir können natürlich keine Aussagen machen über Pflanzen, die überhaupt noch nicht getestet worden sind. Das ist kein Freipass für gentechnisch veränderte Pflanzen. Aber die, die wir heutzutage zur Verfügung haben, die sind sicher und stellen keine Gefährdung dar für Gesundheit oder Umwelt.
Sie sagen also, gentechnisch veränderte Pflanzen sind genauso wenig riskant wie ganz normal gezüchtete Nutzpflanzen, was jetzt den Mais oder die Soja, die Baumwolle betrifft.
Genau, das behaupten wir. Und das ist auch eigentlich nicht so überraschend, weil wir haben über 5000 Jahre haben wir die Pflanzen, die wir jetzt essen, genetisch verändert. Wir haben sie selektiert, wir haben da zum Teil auch Chemikalien eingesetzt oder ionisierende Strahlen, um dafür zu sorgen, dass wir Pflanzen haben, die schneller wachsen, die resistenter sind gegen Krankheiten. Und am Ende haben wir die auch gegessen und die sind auch als gesund und ungefährlich eingestuft worden. Die Gentechnik ist jetzt eine verfeinerte Methode, um diese gleichen Ziele zu erreichen, aber dafür schneller und zum Teil auch sehr viel genauer.
Sie sagen, es ist nicht überraschend für die Forschung vielleicht, in der öffentlichen Debatte aber sieht man ja die Gentechnik als Risikotechnologie an. Man hat sich Sorgen gemacht um die Antibiotikaresistenten, um Superunkräuter und so weiter. Ist das alles vom Tisch nach der Forschung vom NFP?
Es ist nicht vom Tisch, klar nicht. Also wir möchten ja keine Pflanzen, die noch Antibiotikaresistenzgene drin haben. Die soll man eben nicht vermarkten. Es ist wichtig, dass wir sichere Pflanzen produzieren. Und unsere Schlussfolgerung ist eigentlich, dass man das mit gentechnisch basierten Methoden oder normalen, konventionellen Methoden eine ähnlich sichere Pflanze herstellen kann, wissenschaftlich gesehen.
Soweit jetzt die erste Zusammenfassung aus diesem NFP 59. Maya Graf, Sie sind ja Präsidentin der gentech-kritischen Organisation SAG, das ist die Schweizer Arbeitsgruppe Gentechnologie. Sie setzen sich auch auf politischer Ebene als grüne Nationalrätin schon seit langem vehement gegen die Gentechnologie ein auf Schweizer Äckern. Jetzt sagt die Forschung, Risiken sind eigentlich keine da. Muss sie das nicht zu einem Umdenken bewegen?
Nein, ich staune ein bisschen über diese doch etwas beschönigende Zusammenfassung dieses Themas jetzt hier im NFP. Denn Herr Dobbelare hat etwas Richtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, es ist in Bezug auf die real praktizierende Gentechnik. Und hier sprechen wir von Gentech-Soja, wir sprechen von Gentech-Mais und Gentech-Raps, jetzt einmal in Nordamerika beispielsweise, wo es großflächig in Monokulturen in einer industrialisierten Landwirtschaft angebaut wird. Und ich meine dort, das ist nun mal bewiesen, vor allem wenn man auch vor Ort geht, mit den Landwirten spricht, dort gibt es große Schäden an der Umwelt und natürlich auch bei der Koexistenz. Und dort kann man natürlich nicht sagen, es gebe kein Risiko.
Ich möchte, große Schäden, können Sie ein Beispiel geben
natürlich,
dafür?
Natürlich, also beispielsweise der Gentech-Raps in Westkanada, er ist zu einem Superunkraut geworden. Das heißt, man muss ja wissen, diese GV-Pflanzen sind entweder selbst giftig, damit die Insekten sterben, die an ihnen fressen, oder sie sind herbizidresistent. Also das heißt, da wird großflächig Herbizid gespritzt und alles wird abgetötet, die Pflanze überlebt. Diese Rapspflanzen, die sind natürlich jetzt resistent gegen Herbizide und sie wachsen in den Nachbarkulturen als Superunkräuter. Übrigens, in ganz Westkanada gibt es keinen einzigen Biobauern mehr, der Biorraps anpflanzen kann. Also auch dort nicht nur Umweltschäden, auch wirtschaftliche Schäden für alle Landwirtschaftsbetriebe, die diese Kulturen nicht anbauen wollen. Ganz geschweige natürlich auch von den Problemen mit der Patentierung und dem Streit mit diesen Agrokonzernen. Also es ist eigentlich nichts von Entwarnung.
Wir wollen nicht alle Themen gleichzeitig diskutieren. Bleiben wir mal bei den Umweltschäden. Nehmen wir mal das Beispiel, das Sie gebracht haben, Maja Graf, ein Gentech-Raps, der sich verbreitet, der auf Nachbarfeldern wuchert, der nicht mehr aus den Biofeldern wegzukriegen ist. Dirk Tobelare, ist das kein Schaden an der Umwelt?
Das wäre tatsächlich ein Schaden und ich glaube auch, dass man vielleicht bei Raps eher Bedenken äußern könnte. Das ist wahrscheinlich eher eine Ausnahme. Hier in diesem Fall kann man aber auch sagen, dass diese Herbizidresistenz, die aufgetreten ist, keine spezifische gentechnisch veränderte Resistenz ist. Das sieht man auch bei normal konventionell gezüchteten Pflanzen, dass Resistenz auftreten kann. Und das hat sehr viel mehr zu tun mit mangelhafter landwirtschaftlicher Praxis als mit der Tatsache, dass die Pflanze gentechnisch verändert worden ist. Man hätte die Pflanzen dann eigentlich leicht auch eliminieren können, indem man ein zweites Herbizid einsetzt und dagegen sind sie nicht mehr resistent. Also die Gefahr, wie das jetzt dargestellt worden ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Mhm. Können wir noch ganz schnell zusammen überlegen, Schäden, die auftreten, die man beobachtet hat bei Feldern, wo gentechnisch veränderte Pflanzen wachsen, haben die mit der Gentechnik, mit der Methode an sich zu tun oder haben die mit der Art von Landwirtschaft zu tun? Also sind das alles Schäden, die genauso gut auftreten könnten, wenn eine normale Pflanze da wachsen würde, Maja Graf?
Nein, klar nicht, weil man kann keine Pflanze nicht in einem System sehen. Und diese gentechnisch veränderten Pflanzen, wenn wir wiederum zum Beispiel den Mais nehmen, der gehört eben zum System, auch dieser, ich gebe Ihnen recht, industrialisierten Landwirtschaft, wo dann eben großflächig nur einen Nutzen entsteht, wenn man es eben großflächig in Monokulturen macht. Und es gibt auch Studien, die zum Beispiel beweisen, dass wirklich die Biovielfalt, die Biodiversität abgenommen hat. Also ich denke, wir sind dort in einem Umfeld, wo es Beweise auf beiden Seiten gibt.
Und die Pflanze muss immer in einem System gedacht werden,
immer
sagen
in
Sie.
Einem System. Mhm. Und, das wird Herr Dobeler als Wissenschaftler bestätigen können, eine Pflanze wächst nur nicht nach oben, sie wächst auch nach unten. Und die ganzen Auswirkungen auf die Bodenlebewesen, auf die ganze Erde, wo dieses System angebracht wird, das ist etwas, das auch nicht nur erforscht, sondern das eigentlich sehr heikel ist, weil eine Pflanze
lebt in ihrem
Umfeld.
Also die Landwirtschaft ist ein komplexes System. Wir haben Boden, wir haben, dass es über dem Boden wächst, wir haben auch sozioökonomische Bedingungen, Dirk Tobelare, die Pflanze immer als Teil eines Systems. Ist das wichtig in der ganzen Risikodebatte?
Ich glaube, man muss es tatsächlich so sehen, dass die Pflanze ein Teil eines Systems ist und man muss das System auch respektieren und so weit wie möglich gesund und aufrechterhalten. Aber ich möchte nochmal auf die Biodiversität zurückkommen und eben Umweltschaden. Wenn man zum Beispiel mit herbizidtoleranten Pflanzen arbeitet, dann kann man auch die Direktsaat einsetzen. Das heißt, dass man den Boden weniger bearbeiten muss, dass es weniger Bodenerosion gibt, dass es weniger Bodenkompaktion gibt. Man muss weniger mit schweren landwirtschaftlichen Geräten draufgehen. Und das bringt durchaus Vorteile. Bodenerosion ist ein Problem, womit wir uns auseinandersetzen müssen.
Das NFP hat detailliert für all die Pflanzen, die erhältlich sind, angeschaut, wo jetzt die ökologischen Vor- und Nachteile wären. Man hat gesehen, das lässt sich alles nicht über einen Kamm scheren. Das ist wirklich sehr spezifisch für jede Pflanze. Und so weit in die Detail können wir jetzt hier nicht gehen. Michael Sigrist, Sie haben bis jetzt hier nur schweigend dabei sitzen können und die Diskussion zwischen Maja Graf und Dirk Tobelare beobachtet. Sie sind Psychologe an der ETH am Institut für Umweltentscheidungen. Sie haben auch im Rahmen des NFP geforscht. Sie haben geforscht, wie die öffentliche Meinung, wie es um die steht in Bezug auf die Gentechnologie, wovon die abhängt, wie die sich vielleicht entwickelt. Was ist Ihre Prognose? Wird dieser Schlussbericht des NFP 59 die öffentliche Meinung irgendwie beeinflussen können?
Ich glaube nicht, dass die Resultate direkt einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben werden. Wir wissen von Befragungen her, dass etwa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung skeptisch ist gegenüber der Gentechnologie. Etwa ein Drittel, vereinfacht gesagt, ist eher für die Gentechnologie und etwa ein Drittel ist ambivalent. Und wir sehen das ja an dieser Diskussion hier. Wir benutzen unsere Wertvorstellungen, um die neuen Daten zu interpretieren. Wer gegen die Gentechnologie ist, der findet Argumente, weshalb man diese neuen Resultate hier eben nicht zum Nennwert nehmen sollte, weshalb man Vorbehalte gegenüber diesen Daten haben sollte. Die lassen sich nicht beeinflussen. Die, die dafür sind, die werden sich auch kaum beeinflussen, weil eine Hauptaussage ist ja, dass wir nicht größere Risiken haben als bei konventionellen Pflanzen. Und die, die ambivalent sind, die sich nicht so für dieses Thema interessieren, ja, die werden wahrscheinlich diese Ergebnisse auch nicht extrem zur Kenntnis nehmen, weil das nicht ein Thema ist, das ihnen auf den Nägeln brennt. Also insgesamt werden wahrscheinlich eben alle versuchen, die neuen Erkenntnisse so zu interpretieren, dass es perfekt zu ihren Wertvorstellungen passt.
Das war also ein bisschen eine Alibi-Übung. Haben wir 12 Millionen Forschungsgelder umsonst ausgegeben?
Nein, es ging ja hier nicht darum, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Es ging hier auch darum, dass man wissenschaftlich die Risiken der Gentechnologie abschätzt. Und es war, aus meiner Sicht ist es auch klar, weshalb man sich auf die Risiken konzentrieren musste. Denn es gibt natürlich sehr viele Wertvorstellungen. Es gibt Wertfragen im Zusammenhang mit der Gentechnologie. Die lassen sich aber nicht wissenschaftlich untersuchen, sondern das sind dann politische Diskussionen. Eigentlich die einzigen Fragen, die man wissenschaftlich untersuchen kann, sind die Risiken. Und da braucht man selbstverständlich gute Daten, um entscheiden zu können, ob jetzt die Gentechnologie per se etwas ist, das mit zusätzlichen Risiken verbunden ist, oder ob das einfach vielleicht bei einzelnen Pflanzen der Fall ist, aber nicht ein Risiko ist, das mit einer bestimmten Technologie verbunden ist.
Sie hören die Kontextdebatte auf DRS2 zu gentechnisch veränderten Nutzpflanzen. Welche Risiken, welche Nutzen haben sie? Das hat das NFP 59, das Nationale Forschungsprogramm, untersucht. Der Schlussbericht, der liegt nun vor. Wie weiter darüber diskutieren hier Dirk Dobelare, Michael Sigrist und Maya Graf. Sie haben immer wieder den Nutzen angesprochen, Maya Graf und Dirk Dobelare. Wir müssen eben auch den Nutzen anschauen von diesen Gentech-Pflanzen. Und genau das haben viele der 30 Projekte des NFP 59 ja auch gemacht. Dirk Dobelare, können Sie uns kurz sagen, welche Nutzen haben jetzt die Gentech-Pflanzen für die Schweizer Bauern, wenn sie sie anbauen dürften, wenn es kein Moratorium mehr geben würde?
Es wäre möglich, mit den bestehenden Pflanzen die Produktionskosten zu senken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber insbesondere da, wo der Schädlingsdruck groß ist. Sonst würde es wahrscheinlich relativ wenig Vorteile bringen. Es ist auch möglich, dass wenn verschiedene Merkmale zusammenarbeiten würde, dass die Produktionskosten erheblich gesunken werden können.
Also verschiedene Merkmale, eine Pflanze, die zum Beispiel gleichzeitig herbizidtolerant ist und schädlingsresistent.
Es muss nicht immer unbedingt herbizidtolerant sein, aber die Technologie entwickelt sich dermaßen rasant, dass man jetzt verschiedene Eigenschaften, die einen Vorteil bringen können, auch zum Teil ökologische Eigenschaften, dass man die einsetzen kann und eigentlich die Produktionskosten aber auch umweltgerechter eingesetzt werden können. Das ist ein Nutzen, ein direkter Nutzen. Was, glaube ich, wichtiger ist, dass wir diese Optionen offen halten, dass wir die Möglichkeit haben, auch für die Schweiz spezifische Produkte zu entwickeln, die eben einer nachhaltigen Landwirtschaft dienen können. Mit einem Verbot oder zu vielen Moratorien erreichen wir diese Ziele überhaupt nicht.
Maya Graf, die Forscher sind ja da sehr nüchtern. Sie sagen, der Nutzen ist eigentlich nicht so groß von diesen kommerziell erhältlichen Pflanzen. Die passen nicht in die Schweizer Landwirtschaftslandschaft. Aber in Zukunft könnte sich das ändern. Dürfen wir die Technologie an sich verbannen, wenn wir noch gar nicht genau wissen, was da vielleicht an Positivem auch für die Schweizer Landwirtschaft herauskommen könnte?
Was der Nutzen der jetzt auf dem Markt erhältlichen Gentech-Pflanzen anbelangt, war es eigentlich absehbar, dass die für die Schweizer Landwirtschaft, für unsere nachhaltige Schweizer Landwirtschaft nichts bereit haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit diesem Moratorium klar sagen, wir haben eine gentechfreie Produktion und somit eben auch aus unserer Qualitätsstrategie einen Vorteil haben. Nun auf Ihre Fragen, das ist interessant, eigentlich seit ich mich mit diesem Thema befasse, und das sind doch jetzt schon fast 15 Jahre, wird von der Wissenschaft diese Pflanzen der Zukunft oder diese vor allem interessanten Anwendungen versprochen. Bis heute auf dem Markt sind eigentlich eben immer noch diese GV-Pflanzen, die übrigens alles entweder Futtermittel sind oder für Agrodiesel gebraucht werden, aber nicht direkt in die menschliche Ernährung gehen. Und ich selbst bin überzeugt, dass wir auf Gentech-Pflanzen verzichten können und dass wir mit nachhaltigen Zuchtmethoden, ökologischen Zuchtmethoden, die auch unsere ganze Biodiversität, unsere Sortenvielfalt, die wir in der Schweiz haben, dass wir dort ganz, ganz viel für die Zukunft, auch für die Herausforderungen machen können. Die Forschung ist frei. Sie ist auch mit dem Moratorium nicht behindert. Sie bekommt ihre öffentlichen Gelder für diese Forschung zu machen. Die Forschung soll weitergehen. Aber die Anwendung in der Schweizer Landwirtschaft, die sehe ich klar, dass wir hier uns entscheiden eben für diese Qualitätsstrategie und dort sind wir auch sehr glaubwürdig gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten.
Die Forschung, die kann weitergehen während des Moratoriums, das stimmt. Die Effekte, die das Moratorium vielleicht hat auf die Forschung hier, das wird viel diskutiert. Vielleicht kommen wir noch dazu. Dirk Dobelare, erst an Sie der Vorwurf, das sind alles vage Zukunftsversprechungen. Konkret ist in den Labors nichts, was uns wirklich etwas bringt in der nachhaltigen Landwirtschaft.
Das muss ich verneinen. Also das stimmt natürlich nicht, dass es sich nicht entwickelt. Und ich glaube, was tatsächlich stimmt, ist, dass zurzeit die gentechnisch veränderten Pflanzen, die auf dem Markt sind, hauptsächlich produziert worden sind durch große Agrarfirmen. Und das ist jetzt unbedingt das, ist, was wir anstreben, meiner Meinung nach nicht. Man soll probieren, diese Technologie losgelöst von den großen Firmen auch eine Chance zu geben, dass man dann gezielt, auch für die Schweiz, diese Technologie nachhaltig einsetzen kann. Ich persönlich, meine Gemüse kaufe ich am jeden Samstag von einem Biohof aus Emmelmatt. Wenn jetzt dieser Bio-Bauer plötzlich ein Produkt anbieten würde, womit er sagt, das ist jetzt gentechnisch hergestellt, aber dafür muss ich dreimal weniger spritzen, auch Kupferspritzen zum Beispiel, dann wäre ich eigentlich froh. Ich würde diese Person gratulieren, weil er zukunftsbewusst und auch die neue Technologie tatsächlich eingesetzt hat oder benutzt hat.
Mhm. Sie sind jetzt nicht so der durchschnittliche Gemüsekäufer, Dirk Dobelare, wenn ich das sagen darf. Michael Siegrist, Sie kennen sich ein bisschen besser aus mit dem durchschnittlichen Konsumenten, der sein Gemüse einkauft. Wie wäre das denn? Machen wir mal dieses Gedankenspiel. Seine Pflanze kommt bald, wie Dirk Dobelare sagt. Sie wird mit weniger Spritzmitteln hergestellt auf einem Biobauernhof. Kaufen das die Konsumenten in der Schweiz?
Vielleicht müssen wir uns zuerst überlegen, was sind die Produkte, die heute auf dem Markt sind für den Konsumenten. Und da muss ich den Vorrednern beipflichten. Der Konsument hat im Moment nicht billigere Produkte, er hat nicht bessere Produkte, wenn er Gentech-Produkte kaufen würde. Das heißt, der Nutzen ist nicht da und das führt natürlich nicht dazu, dass er sich dann für diese Technologie ausspricht. Ich bin aber überzeugt, dass wenn ein klarer Nutzen für den Konsumenten ersichtlich wird, sei das, dass die Produkte massiv billiger sind, sei es, dass sie besser schmecken, sei es, dass sie bessere Qualität haben, dann werden wir nicht mehr über Gentechnologie pro contra diskutieren, dann wird der Markt entscheiden und die Konsumenten werden sehr schnell diese Produkte dann auch kaufen und akzeptieren.
Ich würde eigentlich auch sagen, dass wenn wir die Konsumenten überzeugen könnten, dass mit dieser Technologie auch die Umwelt besser versorgt ist, dass das auch ein Anreiz wäre, insbesondere hier in der Schweiz, um solche Produkte zu kaufen. Man muss dieser Technologie einfach eine Chance geben und das besteht zurzeit nicht.
Es gibt Exponenten des Biolandbaus, die sagen, GV-Pflanzen könnten sich durchaus vertragen mit nachhaltiger Landwirtschaft. Zum Beispiel Urs Nickli sagt das, der Direktor des FIBEL, des Forschungsinstituts für biologischen Landbau. Meier Graf, ist das für Sie schon fast ketzerisch oder würden Sie sagen, ja, vielleicht, wenn man sagt nachhaltig, dann ist es ja nicht Biolandbau, das ist ja nicht unbedingt das Gleiche.
Also Dr. Urs Nickli darf selbstverständlich sagen, was er will. das ist seine Freiheit. Er sagt damit einfach, niemand von uns weiß, was die Zukunft bringt, wie es in 20, 30 oder 40 Jahren aussieht. Fakt ist, dass heute, auch wenn wir gesellschaftspolitisch Entscheide zu fällen haben, es keine Gentech-Pflanzen auf dem Markt gibt, die einen Nutzen bringen und vor allem die auch in der Schweiz eigentlich unser Image, unsere gute Qualitätsstrategie, die wir jetzt auch aufbauen wollen unter der Prämisse Ökologie, Tierwohl und eben Gentech-Freiheit, dass das der beste Weg ist und der erfolgreichste Weg ist für die Schweizer Landwirtschaft.
Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Trotzdem müssen wir sie irgendwie ja heute aufgleisen, zum Beispiel mit einem Moratorium, das eben weiterläuft oder nicht. Das Moratorium wurde schon mal verlängert. Es dürfen keine Gentechpflanzen kommerziell in der Schweiz angebaut werden bis 2013. Das Moratorium wird vermutlich nochmal um 3 oder sogar 4 Jahre verlängert. Dirk Dobelare, aus wissenschaftlicher Sicht sind wir zu Recht so vorsichtig?
Rein aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinen Grund, das Moratorium noch zu verlängern. Es gab nie einen Grund für ein Moratorium, rein wissenschaftlich gesehen. Aber es ist ein soziopolitisches Geschäft, das eigentlich dazu gekommen ist, dass wir ein Moratorium haben. Jetzt brauchen wir noch eine Verlängerung. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich angebracht, wenn wir das Moratorium noch ein bisschen verlängern würden, sodass wir die Zeit haben, um greifende Koexistenzmaßnahmen einzusetzen, das Gesetz zu ändern und eine Lösung zu finden, womit alle zufrieden sind. Das ist wichtig. Aber längerfristig wäre ein zusätzliches Moratorium wahrscheinlich sogar verfassungswidrig.
Michael Siegrist, als Psychologe, haben Sie jetzt vor allem mit den Schweizer Konsumenten und Schweizer Stimmbürgern befasst. Das muss nicht unbedingt das Gleiche sein, haben Sie geschrieben in Ihrem Studium vom NFP 59, weil der Konsument eben viel aufs Portemonnaie schaut. Wenn Sie jetzt so den Blick über den Atlantik wagen, die USA hat einen völlig anderen Umgang mit der grünen Gentechnologie. Moratorien sind dort nicht denkbar. Was ist so der grundlegende Unterschied in der Psyche, ob Konsument oder Stimmbürger jetzt Europa im Vergleich zu den Amerikanern? Was läuft da anders?
Ich glaube, bei den Amerikanern ist es sehr viel akzeptierter, dass auch die Lebensmittelproduktion eben eine Industrie ist, dass da auch zu sehr günstigen Kosten gute Produkte hergestellt werden sollen. Und in Europa ist natürlich die Idee, dass die Produkte natürlich sein sollen, dass sie möglichst unbehandelt sein sollen. Das ist quasi das Ideal des Produktes, das man haben möchte. Und gleichzeitig ist der Konsument sich natürlich bewusst, dass er, wenn er Convenience Food kauft, dass das hochverarbeitet ist, aber er hat einen direkten Nutzen, weil er dann wenig Zeit in der Küche aufbringen muss. Und bei der Gentechnologie, da sehen die Konsumenten einfach keinen Nutzen. Und das ist mit ein Grund, weshalb sie hier eben Skepsis haben, weshalb sie nicht bereit sind, zurzeit diese Produkte zu kaufen.
Meier Graf, man muss davon ausgehen, dass das Moratorium doch irgendwann zu Ende ist und die Gentech-Pflanzen in der Schweiz angebaut werden mit dieser Koexistenz. Haben Sie und die gentech-kritische Organisation wie die SAG dann einen Kampf verloren?
Das ist ja jetzt noch sehr weit weg, da bin ich ganz überzeugt. Also erstens eben haben wir nichts auf dem Markt, das wirklich interessant wäre. Übrigens sprechen wir nicht nur für die Schweiz hier, sondern für ganz Europa.
Also haben wir das aus wirtschaftlichen Gründen nicht gewählt von den Bauern?
Ja, zum Beispiel. Mhm. Und zweitens haben wir jetzt noch nicht über diese ganze Koexistenzfrage, nämlich dem Miteinander, geht überhaupt ein Nebeneinander in der Schweiz zwischen Gentech-Kulturen und unseren gentech-freien Kulturen? Dort habe ich ein ganz großes Fragezeichen, respektive ich bin eigentlich überzeugt, dass das mit unserer Art der Bewirtschaftung nicht funktioniert, weil
Moment,
wir zu kleinräumig sind.
Moment, hierzu gibt es Daten vom NFP 59, Dirk Dobelare, Koexistenz.
Genau, und die zeigen, dass Koexistenz durchaus möglich ist, dass es praktikabel ist, dass es ohne sehr große Kosten möglich wäre und dass die Interessen von Landwirten, die gentechfrei oder mit Gentechpflanzen arbeiten würden, gewährleistet werden können. Ein gutes Beispiel dafür ist Portugal mit ähnlicher große landwirtschaftliche Betriebe haben die ein System entwickelt, das durchaus gut funktioniert, womit alle zufrieden sein.
In Portugal gibt es diese spezielle Idee, dass man eigentlich eine Zone kreiert. Ist das richtig, dass gewisse Bauern sich zusammenschließen und sagen, wir machen jetzt alle Gentechpflanzen?
Das ist eine freiwillige Entscheidung, dass sie sagen, okay, wenn wir alle diese Pflanzen einsetzen, dann verdienen wir ein bisschen mehr dran. Und wenn wir das zusammen in einem Bereich machen, dann können wir auch die Koexistenzkosten niedriger machen. Sonst müsste man pro Betrieb die Koexistenzkosten einsetzen und berechnen. Und wenn die Fläche ein bisschen größer ist und alle damit einverstanden sind, dann gehen die Kosten runter und der Gewinn geht hoch.
Also die Kleinräumigkeit eines Landes wie Portugal und der Schweiz kann man so ein bisschen, dem kann man entgegenwirken. Mhm. Bauern schließen sich zusammen. Maja Graf, könnte das in der Schweiz nicht auch funktionieren?
Also ich möchte noch auf dieses Projekt zurückkommen. Dies finde ich jetzt auch Ihre Aussage ein bisschen beschönigend, weil in diesem...
Auf das NFP 59?
Genau, dass dieses Projekt im NFP 59, das die Koexistenz untersucht hat und zum Schluss kommt, es gibt knapp einen Kosten-Nutzen, einen Überhang zu nutzen. Weil in diesem Projekt, muss man ganz klar sagen, es wurde erstens der Feldabstand zwischen 50 und 100 Meter genommen. Zum Beispiel in Deutschland sind es 300 Meter bei Mais, bei Gentech-Mais. Das können Sie sich einmal vorstellen, bei 300 Meter hätten wir in der Schweiz schon ganz andere Maßstäbe. Es wäre eigentlich nicht mehr möglich. Zweitens hat man in dem Warenfluss, also man hat eigentlich nur das System auf dem Bauernhof angeschaut, aber wir haben eine ganze Warenflusskette eigentlich vom Acker bis in den Teller und dieser müsste ja separat geführt werden, das hat hohe Kosten und drittens, und das finde ich etwas, das mich eigentlich am meisten stört, ist in diesem Projekt, ist man davon ausgegangen, dass man quasi diese Verschmutzungsgrenze, diese Obergrenze von 0,9%, die wir im Gesetz haben, nicht überreizen darf, dass man muss schreiben, enthält GVO. Wir haben im Gesetz geschrieben, es ist keine Verschmutzungsgrenze. Also man muss alles unternehmen, dass es eben keine GVO drin hat.
Und nicht mal 0,9%.
Genau, und dieses Projekt berechnet schon vom Saatgut eigentlich so auf, dass es unter diese 0,9. Ich finde es von daher eigentlich nicht aussagekräftig und bezweifle nach wie vor, aber wir werden diese Diskussionen dann führen, auch im Parlament.
Wir führen sie hier jetzt schon mal ganz kurz. Dirk Dobelera, haben Sie einfach Prämissen gewählt in diesem Projekt, wo es klar war, das kommt positiv raus für die Koexistenz?
Nein, unbedingt nicht. Also wir stützen uns auf wissenschaftliche Kriterien, auch was die Abstände betrifft. Die 300 Meter in Deutschland ist ein rein politischer Entscheid. Die Wissenschaft hat andere Abstände vorgeschlagen und die Politik hat einfach gesagt, wir verdoppeln oder machen es dreimal so groß, sodass alles sich...
Ein Maispollen kann bis zu einem halben Kilometer fliegen, es ist einfach
Das kann man alles mit genügenden Maßnahmen vermeiden. Also da haben wir jetzt die Daten dafür und ich glaube, man soll dann auch die Befunde respektieren.
Das heißt für die Koexistenz in der Schweiz?
Dass es möglich ist und auch, dass die Studien, die gemacht worden sind mit Pflanzen, die nur ein Merkmal haben gemacht worden sind. Inzwischen haben wir ganz andere Situationen, die sich international entwickeln.
Michael Siegrich, Sie sind ein bisschen zu kurz gekommen hier in diesem Gespräch, wie das so ist. Bei so hitzigen Debatten mit klaren Pro- und Kontrapositionen ist man so als neutraler Beteiligter oder Nichtbeteiligter nicht so sehr im Zentrum jetzt des Ganzen. Deswegen möchte ich Ihnen das Schlusswort geben. Wie ist das mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die Forscher, in die Gentech-Forscher? Wovon hängt das eigentlich ab, wie sehr wir den Kollegen von Dirk Dobelara vertrauen oder eben nicht?
Also wir haben ja bei dieser Diskussion verfolgen können, dass es fast unmöglich ist, für den Laien hier zu entscheiden, wer jetzt recht hat, welche Argumente besser sind, wem man hier dann auch schlussendlich Glauben schenken sollte. Und wir haben herausgefunden, dass eben die Wertähnlichkeit hier das entscheidende Kriterium ist. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person die gleichen Wertvorstellungen wie ich habe, dann haben wir die Tendenz, dieser Person dann auch zu vertrauen. Und das wird hier nicht anders sein, wenn wir das Gefühl haben, dass eben diese Mikrolandwirtschaft, dass diese kleinstrukturelle Landwirtschaft, dass das unsere Ziele am besten vertreten werden, dass das unseren Wertvorstellungen entspricht, dann werden wir wahrscheinlich hier der Argumentation von Frau Graf Glauben schenken. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir hier eben auch neue Technologien brauchen, um Fortschritt auch in der Landwirtschaft zu erzielen, dann werden wir wahrscheinlich hier Dirk Dobelara glauben. Das heißt, wir werden unsere Wertvorstellungen benutzen, um dann zu entscheiden, wem von diesen beiden wir jetzt mehr Glauben schenken sollen.
Da kann jeder jetzt zu Hause selber entscheiden, wem er am meisten glauben möchte. Besten Dank für das Gespräch, Maja Graf, Dirk Dobelara und Michael Siegrist.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.